Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck und heute wieder zur Tea Time. Mein Name ist Shelly.
Und ich bin die Jackie.
Genau, und heute reden wir wieder über ein popkulturelles Thema in Bezug auf Literatur, Medien und Social Media.
Was?
Und dem Leben.
Dem Leben, genau. Aber first of all, die allerwichtigste Frage, es wäre keine Tea Time ohne Tee. Mm-mm. Welchen Tee trinkst du heute?
Ich weiß es gar nicht. Es war so ein Teebeutel, der ohne Verpackung in meinem Teefach rumgegammelt ist. Aber es ist ein Früchtetee.
Ah ja, gut.
Ja,
fein.
Doch.
Ich hab Grüntee.
Nice.
Der einzige Healthy. Tee, den ich nur da hab.
Healthy Queen.
Worum geht's heute? Mit dieser Folge heute feiern wir den Pride Month. Also den Monat, dem die LGBTQIA+-Community verschrieben ist. Sie kommt weltweit zusammen in diesem Monat und sie feiert. Sie feiern ihre Freiheit, sie selbst sein zu können oder eben protestieren gegen die Unfreiheit, das zu tun. LGBTQIA+ steht übrigens für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender oder Transsexual, Queer, Intersex, Asexual. Und das Plus steht dann für alle Gruppen, die dort in diesem Buchstabensalat nicht erwähnt werden.
Genau, und wir wollen heute, damit es eben zu unserer Bookish Tea Time passt, eben über Bücher und Filme und Serien sprechen und alles, was eben im Zeichen dieses Pride Month einen positiven Beitrag zur Sichtbarkeit von LGBTQIA+-Personen leistet. Und genau, davor wollen wir uns vielleicht kurz anschauen, woher der Pride Month überhaupt kommt. Also woher kommt die Tradition, dass das eben im Juni auch passiert. Und zwar haben die ursprünglichen OrganisatorInnen vom Pride Month oder eben von der Pride Parade, so hat es glaube ich angefangen, den Monat Juli gewählt, weil im Juni 1969 gab es die sogenannten Stonewall-Aufstände in New York City. Und das war dann, diese Aufstände waren der Beginn der Modern Gay Rights Bewegung und deswegen sind die eben im Juni statt, oder finden die im Juni statt. Und die Stonewall-Aufstände waren wegen einer Razzia, die am 28. Juni in einer schwulen Bar, dem Stonewall Inn in New York City, eben veranstaltet worden ist, wo Polizisten die Bar gestürmt haben und die Besucherinnen der Bar eben auf die Straße hinausgeschleppt, gedemütigt und schikaniert haben. Und da haben sich diese Personen dann zum ersten Mal eben zur Wehr gesetzt. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sie wurden mit Flaschen und Münzen beworfen. Die Situation eskalierte komplett. Und so kam es eben zu diesen Aufständen, die 3 Tage lang anhielten. Und eben die Schwulen- und Lesben-Community von New York City kam zusammen, um sich eben zu verteidigen. Und um diese Aufstände eben zu ehren, sind dann damals eben die Demonstrationen entstanden im Juni. Daraus sind dann eben die Pride Parades geworden. In manchen Städten, zum Beispiel in Berlin, nennt man die Pride Parades ja auch den Christopher Street Day, auch CSD in kurz. Und der Name Christopher Street kommt eben davon, dass eben diese Gay Bar, die Stonewall Inn, auf der Christopher Street in New York City ist. Genau, das war jetzt sehr, sehr viel Umwege.
Eine holprige
Angelegenheit, bis diese Definition da draußen war. Genau, Michelle, meine Frage an dich ist jetzt, okay, das ist jetzt lang her, das war 1969. Wieso ist es immer noch so wichtig, dass wir für diese Rechte kämpfen? Und was oder wieso ist dann auch queere Literatur da so wichtig in diesem Kampf?
Boah, ich finde, es ist leider auch heute nur immer keine Selbstverständlichkeit, dass du deine Sexualität so ausleben kannst, wie du das möchtest und wie es eigentlich dein Recht ist.
Mhm.
Wenn es Gesetze gibt, die deine Rechte schützen, ist es leider immer noch so, dass es gesellschaftlich oft verpönt wird.
Ja,
auf jeden Fall. Muss gerade schauen auf Social Media, wenn ein Paar dort ganz offen mit ihrer Sexualität umgeht und das nicht diese Cis-Mann-Frau-Straight-Sexualität ist, wie da die Kommentare drunter ausschauen.
Ja. Eben, queere Literatur zeigt eben diesen täglichen Kampf auf, den queere Menschen noch immer in unserer Gesellschaft eben führen müssen und versuchen irgendwie das ein bisschen zu normalisieren einfach, dass es einfach der Norm angehört.
Genau. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, gerade was junge Leserinnen betrifft, die vielleicht auch gerade in einer Findungsphase sind, wer bin ich, was für Sexualität habe ich, dass sie auch sehen, dass dass sie in den Büchern lesen, dass sie ganz normal sind.
Dass sie nicht allein sind, dass es da Communities gibt, wo sie zugehörig sind, dass es Leute gibt, die sich dieselben Fragen gestellt haben und durch dieselben Probleme durchgehen und eben bei dieser Identitätsfindung eben auch hilft.
Genau, einfach die Sichtbarkeit.
Genau. Und das ist natürlich ein Kampf, der seit Jahrhunderten andauert. Und es hat deswegen auch queere Literatur schon immer gegeben und auch schon immer AutorInnen, die auch der Queer-Community angehören, ohne es damals eben so zu nennen. Eine Vorreiterin ist da zum Beispiel in der Antike die griechische Dichterin Sappho, die ja auf der Insel Lesbos gelebt hat und mit ganz vielen Frauen. Es war eine Community, die nur aus Frauen bestanden hat. Und daher kommt auch eben, also die Insel Lesbo, daher kommt auch eben der Begriff dann vom Lesbischen. Und ihr wird eben nachgesagt, dass sie eben sehr viele Liebhaberinnen auch gehabt hat oder eben in sehr vielen Beziehungen mit Frauen eben auch stand. Und die meisten ihrer Gedichte sind auch eben mit einem lesbischen, queeren Hintergrund. Und deswegen gibt sie auch so ein bisschen als Begründerin dieser queeren Literatur sozusagen. Und ich habe es ganz witzig gefunden, ich habe in meiner Recherche auch einen Artikel gefunden über die Weltgeschichte der Queerness von Dino Heika. Also da wird das Buch in diesem Artikel, das heißt Weltgeschichte der Queerness, wird da ein bisschen rezensiert. Und da stand eben, dass man den Göttervater Zeus aus der griechischen Mythologie oder aus dem griechischen Götterbild als den queeren Gott schlechthin auffassen könnte, da er hetero ebenso wie männliche und weibliche Homosexualität und Bestialität praktizierte.
Bestialität?
Eben, genau. Und damit ist eben gemeint, dass Zeus quasi, er kann ja sein Geschlecht ändern und aber auch seine Gestalt. Also er war ja einmal ein Schwan, einmal war er Regen, einmal war er, weiß ich gar nicht mehr alles. Und er hat quasi seine Sexualität immer so ausgelegt, dass es halt in die Situation passt. Und deswegen ist ihm in diesem Artikel schon gesagt worden, dass sogar Zeus schon queer war. Was sie nur unterschreiben kann. Ich meine, wer ist automatisch und verwandelt sich in einen Schwan?
Oder in Regen. Wie hat Regen Sex?
Ja, er fällt auf die Haut. Das ist, ich weiß nicht mehr, wer so geboren worden ist. Aber da hat irgendein Vater seine Tochter eingesperrt in einen Turm ohne Fenster, damit eben niemand seine schöne Tochter rauben kann. Und Zeus hat sich dann in Regen verwandelt, ist durchs Dach zu dieser Tochter und hat sie beglückt. Ja, Fun Fact zu Zeus. Genau, das war jetzt ein nicht ganz so faktuelles Beispiel für Zeus.
Alles gut.
Genau, was jetzt aber eben weiterhin mit Literatur zu tun hat und auch eben mit Geschichte, sind auch, dass die Klassiker der Weltliteratur oft auch von queeren AutorInnen geschrieben worden sind oder auch queere Figuren beinhalten. Man darf eben zum Beispiel Namen wie Oscar Wilde, Virginia Woolf, Vita Sackville West, George Sand, Colette, James Baldwin, Gertrude Stein, Walt Whitman und so weiter einfach nicht vergessen, wenn man über queere Literatur und die Geschichte darum herum spricht, weil es eben darin eben seinen Ursprung genommen hat. Michelle, möchtest du uns von einem Buch erzählen?
Natürlich möchte ich das. Also, ein Klassiker, den wir gefühlt alle kennen oder alle kennen sollten, ist von Virginia Woolf, Orlando.
Ach.
Tolles Buch, gell?
Tolles Buch.
Herausgegeben 1928 ist ein Roman und erzählt die Lebensgeschichte von einem jungen Adligen, der Orlando heißt und der im elisabethanischen England lebt und über mehrere Jahrhunderte hinweg kaum altert. Also, der wird einfach nicht älter. Traum, oder?
It's giving the picture of Dorian Gray.
Oh,
just saying.
Oh. Und etwa in der Mitte des Romans geschieht dann was ganz Außergewöhnliches, denn Orlando erwacht aus einem sehr langen Schlaf, plötzlich als Frau. Und danach setzt Orlando das Leben als Frau fort und erlebt, wie die gesellschaftlichen Erwartungen und die rechtlichen Möglichkeiten sich je nach Geschlecht ändern. Orlando gilt als Schlüsseltext der queeren Literatur, weil der Roman bereits eben 1928 die Idee formuliert, dass Geschlecht und Identität nicht starr, sondern vielschichtig und wandelbar sind. Cool, oder?
Sehr cool.
Erste Trans-Story.
Also, ja, ganz toll. Und Virginia Woolf selber war zwar eigentlich verheiratet, aber das war, also...
Ja, Lavender.
Nein, sie war auch eben verheiratet, wird aber eben eine Liebschaft mit der Autorin Vita Sackville West nachgesagt.
Und natürlich haben Historiker ganz, ganz lange, ich habe jetzt bewusst die männliche Form genommen, Historiker gesagt, sie waren halt sehr, sehr enge Freunde.
They were roommates. Ja. Anyways, nächstes Buch wäre dann The Color Purple von Alice Walker. Auch wirklich eine, also wenn jemand eine Buchempfehlung sein nahelegen kann, dann The Color Purple. 1982 erschienen und ist eben eine Stimme aus der Black Community der USA, wo eben Blackness und Queerness einfach aufgezeigt wird und wie das eben vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts in der USA auch war. Da geht es nämlich um Celie, eine schwarze Frau im ländlichen Süden der USA, die eben zu Beginn des Romans an einen viel älteren Mann verheiratet wird und dann sehr unter häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch und Unterdrückung leidet. Und der Roman ist in Form von Briefen geschrieben. Zunächst schreibt sie an Gott, später dann an ihre Schwester Nettie und berichtet eben von ihrem Leben und ihrem Kampf, eben irgendwie ihre eigene Stimme zu finden oder auch einfach nur zu überleben. Und sie lernt dann durch Zufälle Chuck Avery kennen, eine sehr starke Frau, eine Frau, die sehr viel reist, die sehr sich darstellt, die auch Mode interessiert ist und einfach wirklich eine Ikone ihrer Zeit auch ist. Sie ist Sängerin und eigentlich eine Liebhaberin ihres Mannes. Das ist ganz, ja. Oder ihr Mann hat da halt schon mit der mal was gehabt. Und im Laufe der Handlung entwickelt sich zuerst eine Freundschaft zwischen Celie und Chuck und später dann eben auch eine Beziehung. Also Celie entdeckt eben ihre Homosexualität und lernt eben durch Chuck dann sich gegen ihren Mann aufzuwehren quasi und ihn gegen den Missbrauch anzukämpfen und wird dann eben auch unabhängig und wird auch wirtschaftlich unabhängig, was für die damalige Zeit ja unglaublich ist. Und genau, einer der ersten Romane, der eben eine lesbische Liebesbeziehung zwischen zwei schwarzen Frauen auch zeigt.
Toll.
Ganz wichtig. Gibt's auch eine tolle Verfilmung.
Direkt auf meine Leseliste. So, nun zu einem meiner liebsten queeren Klassiker, und zwar von E.M. Forster, mit dem Titel Morris. Morris wurde geschrieben zwischen 1913 und 1914, ist aber erst nach dem Tod des Autors 1971 veröffentlicht worden. Der Roman erzählt die Geschichte von Morris Hall, einem jungen Mann aus der englischen Mittelschicht, der erkennt, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Während seiner Studienzeit in Cambridge verliebt er sich dann in Clive Durham und die Beziehung bleibt durch die gesellschaftlichen Verhältnisse natürlich eingeschränkt. Homosexualität ist zu der Zeit in England strafbar und sozial sehr geächtet. Clive entschließt sich dann für ein konventionelles Leben und heiratet eine Frau. Und später verliebt sich dann Morris in Alex Gutter. Das ist der Wildhüter von Clives Landgut. Also sie bleiben Freunde, die beiden. Und im Gegensatz zu seiner Beziehung mit Clive entwickelt sich daraus tatsächlich eine konkrete gemeinsame Zukunft der beiden Männer. Der Roman endet dann damit, dass Morris und Alec ein Leben miteinander führen. Und das ist ein recht bemerkenswertes Ende und recht optimistisch für die Zeit. und es entwirft die Möglichkeit eines glücklichen homosexuellen Lebens trotz gesellschaftlicher Ächtung.
Sehr schön.
Gibt's auch einen Film mit Hugh Grant, wo er noch ganz jung ist. Ein toller Film, kann ich sehr empfehlen. Keine Ahnung. Genau.
Okay.
Das waren so unsere liebsten Klassiker. Es gibt dann nur Titel wie Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood oder Giovanni's Room von James Baldwin. Genau, wir geben einfach alle Lesetipps einfach in die
Shownotes.
Genau.
Genau. Und wo wir gerade bei Hugh Grant sind, das hat nichts mit Hugh Grant zu tun. Ich wollte nur einen smoothen Übergang machen und habe keinen geschafft.
Absolut
nicht. Film. From one good actor to another. Und zwar können wir im Jahr 2026 keine Folge über Pride und Queerness machen, ohne über Heated Rivalry zu sprechen.
Oh,
kurze Pause für Party. Shelley und ich sind natürlich ohne zu zögern auf den Heated Rivalry-Zug aufgesprungen und haben es schon gestreamt, bevor es auf irgendwelchen legalen Plattformen war.
Das Streaming war nicht illegal.
Genau.
Es wäre illegal gewesen, es hochzuladen, was wir nicht getan haben.
Genau. Disclaimer. Shelley hat sogar einige der Bücher gelesen.
Genau, ich habe Game Changer, den ersten Teil gelesen, Heated Rivalry, den zweiten, Tough Guy, Common Goal und Role Model habe ich angefangen, aber irgendwann ist dann fad worden, finde ich. Ja, es ist dann immer das Gleiche.
Was? Ja. Okay, egal. Und ihr habt das Hörbuch angehört von Heated Rivalry und hat die Serie geschaut. Und man kann eben ohne Zweifel sagen, dass Heated Rivalry sehr viel in der Welt bewirkt hat. Es war ja ein enormes Hoch, auf dem die Schauspieler dann auch geflogen sind. Verdient, finde ich. Sehr gute Schauspieler und ich hoffe, dass sie noch sehr viele tolle Projekte machen. Jetzt freuen wir uns mal auf die zweite Staffel, die hoffentlich bald kommt. Aber wir erwähnen diese Serie jetzt nicht nur, weil sie uns so gut gefallen hat, sondern weil sie eben auch wieder ein Beispiel dafür ist, wie wichtig Sichtbarkeit, vor allem eben auch mediale Sichtbarkeit von Queerness ist und wie wichtig das ist, dass das dazu beiträgt, das zu normalisieren. Weil in Heated Rivalry geht es hier um die Eishockey-Welt, in der es, wie auch in vielen anderen Sportlandschaften, noch sehr, sehr schwer ist für homosexuelle AthletInnen, sich zu outen. Und Heated Rivalry hat jetzt aber eben zum Beispiel geschafft, dass sich ein US-amerikanischer Spieler, Jesse Cortuam heißt er, sich sogar geoutet hat. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nur ein kleiner Stein, aber wenn viele kleine Steine passieren, kommt halt ganz viel ins Rollen. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass dann auch solche, es sind jetzt keine Klassiker, man kann darüber streiten, wie gut die Bücher eben geschrieben sind vom Literarischen her oder sowas, aber wie wichtig solche Werke auch weiterhin sind für den Kampf für Gleichheit.
Volle, stimme da ganz zu. Okay, aber jetzt genug von Heated Rivalry. Ist zwar verdienterweise in dem Podcast, aber es gibt ja noch ganz viele andere tolle LGBTQIA+-Stories, die es wert sind, dass wir drüber reden.
Genau, also ich möchte nur ganz kurz auf eine meiner ersten Kontakte eben mit Male-to-Male-Romance eingehen, was mich einfach immer noch begeistert und was auch mittlerweile verfilmt worden ist und wo bald ein zweiter Teil kommt. Und das ist Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston. Und es ist eben nicht nur eine gute Romance-Story, sondern hat eben auch ganz viel Gesellschaftskritik in dem Buch. Es geht da um den Sohn der US-Präsidentin und den Kronprinz oder den Prinzen von einem Prinzen von Großbritannien. Also es ist nicht der Kronprinz, er ist nur The Spare quasi, aber er ist Kronprinz.
Na eben nicht.
Er ist Prinz, wollte ich sagen. Lupsi. Also der Prinz heißt Henry und der Sohn von der Präsidentin heißt Alex Cameron Diaz. Und diese beiden mögen sich gar nicht natürlich. Also sie finden sich unausstehlich. Beide sind arrogant bis zum geht nicht mehr. Oder denken sie. Und durch jahrelanges immer wieder Begegnen bei offiziellen Terminen und so weiter entwickelt sich dann eben aber irgendwie dann eine Freundschaft und dann eben auch eine geheime Liebesbeziehung zwischen den beiden. Und es ist einfach eben wahnsinnig gut geschrieben von der gesellschaftskritischen Position aus, weil eben es gibt schon mal eine US-Präsidentin. Wann hatten wir das schon
Hell
mal?
Yeah.
Ja. Auch noch eine Person of Color als Präsidentin. Und es gibt dann eben auch ganz viel Infos zu den Wahlen. Es stehen dann eben auch gerade Neuwahlen in der USA an in dem Roman. Und da geht es eben auch ganz viel darum, wie ist das System in der USA, was könnte man verbessern, was sind die Gesellschaftsklassen, wie wirkt sich das auf die aus und so weiter. Also wirklich ein rundum sehr gelungener, sehr toller Roman. Und nicht nur wegen der queeren Love Story, aber schon auch deswegen. Ja.
Aber schon auch.
Und der Film ist auch mega. Hast du schon gesehen?
Ja, natürlich. Ach. Was ist das für eine Frage?
Also,
bin fertig. Du bist fertig, super. Dann erzähle ich euch jetzt was über meine Lieblingsqueeren Bücher. Und zwar ist das von Benjamin Alire Saenz. I don't know. Wie spricht man seinen Namen aus?
Kringe.
Kringe. Aristoteles und Dante. Und das sind eine Reihe von zwei Teilen. Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Und Aristoteles und Dante springen in den Strudel des Lebens. So, im ersten Teil haben wir eine queere Coming-of-Age-Romanze. Da geht's um den zurückhaltenden Ari, der Aristoteles eigentlich heißt, aber Ari genannt wird. Der lernt den offenen und sensiblen Dante kennen und sie bonden im Schwimmbad, als sie sich einander mit ihren doch recht ungewöhnlichen Namen vorstellen. Und Dante bringt Ari dann das Schwimmen bei, weil der ist immer so voll arm am Beckenrand gesessen und hat den anderen beim Schwimmen zugeschaut. Und daraus entsteht dann eine sehr enge Freundschaft, die beiden hilft, ihre Familie und ihren Platz in der Welt besser zu verstehen. Und als Dante dann für einige Zeit mit seiner Familie nach Chicago zieht, das Ganze spielt nämlich in Mexiko, habe ich das gesagt? Spielt in Mexiko und der zieht dann nach Chicago. Und da erst merkt Ari, wie sehr ihm die Freundschaft fehlt, beziehungsweise was er eigentlich für Gefühle für Dante hegt. Nach Rückkehr von Dante, der kommt dann wieder, wird ihre Beziehung noch enger und Ari kann sich langsam, aber endlich die Gefühle zu Dante eingestellen. Der Dante ist schon viel früher draufgekommen, der ist da viel sensibler. Genau. Der Ari hingegen kämpft halt lange mit seinen eigenen Emotionen und seinem Verständnis von Liebe und Identität, aber am Schluss finden sie dann doch zueinander. Und im zweiten Teil werden dann viel, wie sagt man, ernstere Themen dann auch behandelt. Da gehen wir viel tiefer in die Beziehung hinein. Und man merkt dann, man kann den Protagonisten total dabei zusehen, wie sie an schwierigen Lebenssituationen wachsen, wie sie aber auch strugglen, wie sie komplett falsche Entscheidungen treffen, aber dann doch immer wieder zueinander finden. Und da geht es jetzt nicht mehr nur um die reine Identitätsfindung, weil das haben wir ja im ersten Roman abgehandelt, sondern darum, mit dem Leben zurechtzukommen, wenn es schwierig wird und das gemeinsam durchzustehen. Also sehr, sehr schön, unfassbar, fast schon poetisch geschrieben, also so toll.
Da gibt es auch einen Film, oder?
Ja,
den haben wir sogar in der Pip gesehen, ja eben.
Mhm. Finde ich, ist eine tolle Verfilmung.
Ja, vielleicht muss ich das auch mal lesen.
Ja, obviously.
Wir hätten jetzt den Blick von der Shelly sehen sollen, wo ich gesagt habe, vielleicht.
Was vielleicht? Vielleicht mein Ass? Entschuldigung.
Genau, wir könnten ewig weiterreden über unsere liebsten Queer-Stories, aber wir haben leider begrenzte Zeit. Wir schreiben aber dennoch alle unsere Titelempfehlungen in die Shownotes und gehen jetzt nur noch jeweils auf ein Buch ein, haben uns geeinigt. Und zwar möchte ich ganz kurz eben erwähnen, Taylor Jenkins Reid ist ja auch eine wahnsinnig große Autorin der letzten Jahre und die hat ihren Durchbruch in der Queer-Community quasi gehabt mit Seven Husbands of Evelyn Hugo. Großartiges Buch.
Ach toll.
Großartig. Da warte ich immer noch auf die Verfilmung, weil das muss verfilmt werden irgendwann, oder?
Ja, ich glaube, das
ganz
ist
toll. In. Ja, okay. Und eben eines ihrer, oder ihr neuestes Buch ist Atmosphere, wo es eben um die Wissenschaftlerin Joanne Goodwin geht, die eben beim NASA-Programm mitmacht und sich in eine Fellow, also eine andere
Kollegin.
Astronautin-Kollegin verliebt. Und die beiden beginnen eben auch eine Liebesbeziehung. Ich glaube, über das Buch habe ich schon mal geredet vor ein paar Folgen.
Ich glaube, es war Beach Read von dir, kann das sein?
Mir kann gut sein. Auf jeden Fall gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, weil ich schon ganz oft über Taylor Jenkins Reid geredet habe. Ich würde es nur noch mal eben in der Pride-Folge erwähnen, weil es ganz wichtig ist. Und eben ganz tolle Repräsentation von einer lesbischen Liebesbeziehung ist auch.
Genau. Und dann mache ich jetzt doch nur One Last Stop von Casey McQuiston und nicht Call Me By Your Name.
Da hat sie gerade eine Minute überlegt, welches sie macht.
Ja, es sind beide toll. Bei One Last Stop haben wir jetzt leichte Fantasy-Elemente dabei. Deshalb nehme ich das, weil das haben wir noch nicht gehabt. Es geht um August. Sie zieht nach New York, um neu anzufangen. Also das ist immer so der klassische, boah, ich brauche jetzt ein anderes Leben und ziehe nach New York. Dort trifft sie in der U-Bahn dann auf Jane, ein geheimnisvolles Mädchen, das jeden Tag zur gleichen Zeit im Zug ist. Also die trifft sie jeden Tag zur gleichen Zeit und bald stellt August dann fest, dass Jane tatsächlich aus der Vergangenheit stammt und seit Jahrzehnten in der U-Bahn feststeckt. August versucht dann herauszufinden, wer Jane ist und wie sie ihr helfen kann. Und während sich zwischen den beiden eine Liebesbeziehung anbahnt, versucht August natürlich Jane zu helfen, sich aus dieser Zeitschleife zu befreien und diese zu durchbrechen und sie in ihre eigene Zeit zurückzubringen. Das Besondere an dem Buch ist dann auch, es gibt kein klassisches Happy End, weil, soll ich das jetzt spoilern?
Nein,
also es gibt kein klassisches Happy End, aber es ist ein sehr hoffnungsvolles Ende.
Okay, genau. Das hast du jetzt nett gesagt.
Ja.
Toll. Genau, und eben, wir könnten ewig weiterreden. Es gibt dann noch eben Bücher wie zum Beispiel eben The Song of Achilles von Madeline Miller, die natürlich erwähnt werden müssen. Es gibt She Gets the Girl von Rachel Lippincott. Es gibt Delilah Green Doesn't Care von Ashley Herring Blake.
Hammer auf Libby.
Genau, es gibt The Six of Crows von Leigh Bardugo. Da gibt's dann auch eine, ist jetzt keine Haupthandlungsstrang, aber eben da gibt's auch eine queere Beziehung. Wir möchten auch wieder auf A Little Life von Hanya Yanagihara verweisen.
Aber nur, wenn man sich das Buch zutraut.
Genau, es ist sehr dramatisch, aber auch eben eine queer Love Story ist jetzt, oder eine queer Story auch. Love Addict von Kate Davies. Und ich glaube, ich lasse es jetzt. Es artet aus.
Call Me By Your Name von Andrew Aceman.
Okay, Michelle, passt. Genau. Alle Bücher, die wir jetzt besprochen haben und die wir nicht besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Und ja, zum Ende bleibt uns nicht mehr zu sagen, als wie Happy Pride Month. Feiert's alle schön. Lest gute Bücher. Wenn wir Bücher vergessen haben, die wir unbedingt noch einmal erwähnen sollten, bitte schreibt sie uns einfach entweder auf Instagram, stadtbibliothek.innsbruck oder per E-Mail an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Und in diesem Sinne, macht es gut. Bye. Tschüss.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.